Ich muss nicht schuften. Das ist das Thema, zu dem uns Wolfgang jetzt die Predigt bringen wird.
Ich muss zugeben, ich werde mich mehr an den Text halten als an das Thema, obwohl das Thema schon auch dazu passt. Das ist, habe nicht ich erfunden, das Thema. Es wurde mir zugeteilt. Aber wollen wir zuerst mal den Text lesen, der heute der Text ist. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das gute Teil gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich habe den Eindruck, es gibt zwei Abschnitte in der Bibel, mit denen meistens manche Frauen Probleme haben. Das eine ist Sprüche 31, Vers 10 bis 30, das Lob der tüchtigen Frau, wo die meisten Frauen oder viele Frauen, sage ich mal, das Gefühl haben, also so ein Ideal kann ja niemand erfüllen. Das ist ja wie die Superwoman auf den Zeitschriften. So sieht ja kein normaler Mensch wirklich mehr aus. Und der zweite Abschnitt ist diese bekannte Geschichte aus Lukas 10. Maria und Martha. Wo, denke ich, manche Frauen, vor allem Hausfrauen, sich ein bisschen schlecht behandelt fühlen, wo sie so den Eindruck haben, typisch Mann, Jesus unterschätzt hier völlig, was Martha hier alles im Hintergrund leistet und für ihn leistet, damit er zu essen hat. Und deshalb möchte ich zwei Vorbemerkungen machen, um das vielleicht ein bisschen zu entschärfen. Das eine ist, es geht nicht um das Thema Frau, auch nicht um das Thema Hausfrau. Es geht nicht um zwei Arten von Frauen hier, so die Maria-Typen und die Martha-Typen, was man dann gern hineinliest, dass der eine eben mehr so ist und der andere mehr anders und dann, wie gesagt, fühlen sich die Martha-Typen hier ein bisschen benachteiligt von Jesus. Es geht hier nicht um das Thema Frau, sondern es geht um das Thema Jüngerschaft. Dass es in dieser Geschichte jetzt mal zwei Frauen sind, hat da nichts zu sagen. Das heißt ja auch nicht, dass die Männer jetzt ihren Mittagsschlaf vorziehen können und es für sie nichts darinnen ist. Es gibt viele andere Männergeschichten in der Bibel und da gehen wir immer davon aus, dass auch die Frauen was davon lernen können. Also es sind in diesem Fall zwei Schwestern, aber das ist nicht das Thema. Und zweitens geht es eben nicht um die Stellung der Hausfrau und ihrer Arbeit, sondern es geht hier um die Einstellung, wie wir dann noch sehen werden. Das nur als Vorbemerkung. Zuerst ein bisschen der Kontext. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Und dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Von Johannes 11 wissen wir von der Geschichte dort, dass dieses Dorf Bethanien hieß. Denn dort, die bekannte Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, lesen wir, dass Lazarus ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnte, war krank. In diesem Fall bei Lukas nicht genannte Ort ist Bethanien. Das gibt es heute noch, hat heute den Namen Al-Esaria, ob man so ausspricht, weiß ich nicht natürlich, aber wörtlich übersetzt heißt das der Platz Lazarus. Das heißt, selbst der Name des Dorfes heute weist noch auf die Geschichte in Johannes 11 zurück, dass dort Lazarus auferweckt worden ist. Es gibt dort angeblich auch noch das Grab des Lazarus, denn der ist natürlich dann irgendwann wieder gestorben und endgültig begraben worden, das heißt bis zur Auferstehung, auf die wir alle noch warten. Nun, dieser Ort, Bethanien, ist ganz in der Nähe von Jerusalem, nur 2,5 Kilometer östlich von Jerusalem. Und Jesus war ja im Lukas-Evangelium, beschreibt er das ausführlich, unterwegs nach Jerusalem. Und dann kriegt man den Eindruck, er ist ja schon fast dort. Aber wenn wir dann weiterlesen im Lukas, dann finden wir in Kapitel 17, auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Das ist viel weiter nördlich. Das heißt, wir sehen, dass Lukas uns hier keine chronologische Abfolge gibt. Er sagt also nicht uns, was eins nach dem anderen kommt. Das hat er auch nie behauptet. Als er dem Theophilus geschrieben hat, am Anfang seines Buches, dann sagte er, ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, dir eine genaue Zusammenfassung davon zu geben. Viele englische Übersetzungen sagen dort einen systematischen Bericht. Also nicht einen chronologischen Bericht, sondern einen systematischen Bericht. Das heißt, er hat Gründe, warum er manche Geschichten in einer anderen Reihenfolge erzählt. Er behauptet ja auch nicht, dass eins nach dem anderen kommt. Und das wirft natürlich die Frage auf, ja, und warum tut er dann diese Geschichte viel weiter früher im Evangelium und nicht erst gegen Ende, als kurz bevor Jesus nach Jerusalem kommt. Nun, er hat natürlich seine Logik her, die dahinter steckt. Nicht Chronologik, sondern eine Logik. Diese Geschichte kommt direkt nach dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Beim barmherzigen Samariter geht es um das Tun. Wir erinnern uns, dort kommt einer zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus erzählt dann als Antwort dieses Gleichnis. Es erinnert mich an den Sonntagsschullehrer oder Religionslehrer, ist egal, der die Kinder fragt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Muss ich brav sein? Nein, sagen die Kinder. Muss ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen? Nein, sind sich alle einig. Muss ich viel Geld geben? Nein, sind sich alle einig. Ja, was muss ich dann tun? Ganz einfach, sterben. So ähnlich ist es hier, dass man sich fragt, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was muss ich denn tun, um etwas zu erben? Und in dem Fall muss nicht ich sterben, sondern muss jemand anders sterben, damit ich etwas erben kann. Ich kann also nichts tun, um Erbe zu werden. Das heißt, die Frage war in sich schon eigentlich ein Widerspruch. Es ist Gnade ohne Werke, wenn man etwas erbt. Aber dann erzählt ja Jesus das Gleichnis, wo der Samariter eben etwas tut. Und deswegen könnte das missverstanden werden, dass man ja doch etwas tun muss. Und deshalb erzählt Lukas diese Geschichte als gleich im Anschluss. Und übrigens, danach kommt dann gleich das Gleichnis über das Gebet. Was also hier eine Dreiheit, die zusammengehört. In dem Gleichnis hätten wir sozusagen die zweite Gesetzestafel, wie wir mit den Menschen umgehen sollen. In unserer Geschichte hätten wir jetzt die erste Gesetzestafel, die Liebe zu Gott. Nun, diese Frau namens Martha nahm Jesus gastlich auf. Lukas verwendet hier ein Wort, das er ganz selten verwendet. Er verwendet es bei Zachäus auch noch. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Das haben nicht alle Leute gemacht. Wir kennen den Pharisäer, der auch Jesus eingeladen hat. Auch dort verwendet Lukas ein anderes Wort. Denn dieser Pharisäer hat ihn nicht gastlich und freundlich aufgenommen. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus dann darauf hinweisen muss und sagen muss, diese Frau hat meine Füße mit Öl gesalbt, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, was ein guter Gastgeber tut. Sie hat meine Füße gewaschen, du hast es nicht getan und so weiter. Er war nicht sehr gastfreundlich. Aber Martha war gastfreundlich. Sie hat Jesus also freundlich aufgenommen, hat alles getan, was ein guter Gastgeber tut, hat ihm die übliche Gastfreundschaft erwiesen. Das ist der Kontext. Und dann finden wir den Kontrast, der uns dann so zu schaffen macht. Denn diese Martha hatte eine Schwester mit Namen Maria. Und die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Da haben wir also diesen Eindruck, die Faule und die Fleißige. Und unsere Sympathie, würde sagen, nicht nur der Frauen, ist bei Martha. Denn, ja, die hatte viel zu tun. Jesus und seine Jünger, das sind also mal schon 13, plus Maria und Martha. Das heißt, sie hat Essen für mindestens 15 Leute machen müssen. Wenn man die Gastfreundschaft des Vorderen Orients kennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da noch ein paar andere mitgekommen sind. Und dass es noch mehr waren als 15 Leute. Sie hat also wirklich alle Hände voll zu tun. Es scheint, dass sie die ältere Schwester ist. Wir wissen sonst verhältnismäßig wenig über sie. Manche meinen, dass sie vielleicht eine Witwe war, dass es deshalb ihr Haus war, in das sie Jesus eingeladen hat. In einer Parallelgeschichte lesen wir dann, dass Jesus in Bethanien im Haus eines Simon war. Könnte also sein, dass das der Vater war oder eben ihr verstorbener Mann. Aber das ist eigentlich nebensächlich, deswegen sagt uns Lukas auch dazu nichts. Wir haben also hier die Fleißige und wir haben die Maria, die sich zu seinen Füßen setzt. Und dieser Ausdruck ist natürlich ein Fachausdruck. Das sagt nicht nur einfach halt, wo sie gesessen ist, das wäre nicht entscheidend, sondern es sagt, dass sie eine Jüngerin war hier. Paulus erwähnt in seiner Verteidigungsrede, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Zu den Füßen eines Rabbis zu sitzen, heißt, dass man sein Jünger oder seine Jüngerin ist und dass man von ihm lernt. Aber hier ist jetzt kein Gamaliel, sondern hier ist der Lehrer von Gott gekommen, wie es Nikodemus in Johannes 3 erwähnt. Die Chance, zu seinen Füßen zu sitzen und von ihm zu lernen. Sie hört ihm natürlich aufmerksam zu. Im Original steht das Wort aufmerksam nicht, aber ich denke, es ist implizit drinnen. Denn die Zeitform dort heißt, sie hörte fortlaufend zu. Sie hörte sozusagen auf jedes Wort, was aus dem Mund Jesu kam. Sie las ihm alles von den Lippen ab. Und das bedeutet, aufmerksam zu hören, ohne sich abzulenken zu lassen. Das ist eigentlich schockierend. Uns fällt diese Situation wahrscheinlich nicht besonders auf, weil wir in einer anderen Zeit leben und in einer anderen Kultur. Bei uns ist es selbstverständlich, dass auch Frauen auf eine Bibelschule gehen können oder was immer. Damals war das eben nicht so. Ein Rabbi unterrichtet nur Männer. Nie im Leben unterrichtet ein Rabbi eine Frau. Das heißt, was Jesus hier tut, ist schockierend. Was Maria tut, ist schockierend. Im Judentum, Frauen mussten nur die Gesetze kennen, die sie betrafen. Und die wurden ihnen von Frauen beigebracht. Aber niemals von einem Rabbi. Wie schockierend das ist, sehen wir auch ein bisschen, als Jesus am Jakobsbrunnen mit der Samariterin redet. Und die Jünger zurückkommen vom Einkaufen und sehr überrascht sind, dass er mit einer Frau redet. Nun, in dem Fall war es noch doppelt schlecht, denn es war noch außerdem eine Samariterin. Aber allein, dass ein Mann in der Öffentlichkeit mit einer Frau redet, war undenkbar und schon gar nicht eines Rabbis würdig. Deswegen nehmen die Feministen diese Geschichte auch sehr gerne und zeigen, dass es eben bei Jesus keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, und das stimmt in diesem Fall ja auch völlig. Nur sie gehen natürlich dann gleich weiter und heben alle anderen Stellen auf, die die Bibel sagt, dass es doch gewisse Sachen gibt, die, wo Gott Frauen andere Aufgaben gegeben hat. Aber das wieder nur so nebenbei. Hier sitzt sie also zu Jesu Füßen und saugt auf, was er sagt, jedes Wort, was sie von ihm lernen kann. Und das tut sie nicht nur aus Wissensbegierde, sondern sie tut es aus Liebe zu Jesus. Denn in Johannes 12 finden wir sie dann wieder bei den Füßen Jesu. Und dort lesen wir dann, Maria nahm eine Flasche mit reinem, kostbaren Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Das ist die Liebe der Maria. Wieder eine Nebenbemerkung. Matthäus und Markus erzählen diese Geschichte der Salbung ja auch. Und die sagen, dass die Frau, dort nennen sie den Namen nicht, das Öl auf sein Haupt gegossen hat. Nun was jetzt? Das ist ja doch ein kleiner Unterschied zwischen Haupt und Füßen. Liberale Theologen sehen natürlich darin sofort wieder, wie ungenau alles ist und wie sich die Geschichten geändert haben im Laufe der Zeit und so weiter. Nein, keine Angst. Das sind inspirierte Texte, die uns beide die Wahrheit sagen. Denn sie sagen ja nicht nur das Haupt oder nur die Füße, dann hätten wir einen Widerspruch. Aber der eine betont das Haupt, die anderen betonen die Füße, weil sie eine verschiedene Seite betonen wollen. Das Hauptsalben hat was mit König zu tun. Matthäus stellt den König heraus als Jesus, Jesus als König. Und Könige wurden gesalbt, während wir hier die demütige Haltung der Maria haben, die die Füße salbt. Und dass es eben mehr als nur das Haupt oder die Füße sind, sehen wir ja dann auch, wie Jesus in Matthäus sagt, sie hat dieses Salböl auf meinen Körper gegossen und hat ihn damit für das Begräbnis vorbereitet. Es war also weder nur Haupt noch nur Füße, sondern es war mehr. Und ganz nebenbei, das war ein Drittel Liter und das wäre ein bisschen arg viel nur für das Haupt oder die Füße. Aber wir haben ja eigentlich mit der Maria da verhältnismäßig wenig Probleme, dass die da zu den Füßen sitzt und und zuhört und dann später auch noch seine Füße salbt. Ist ja alles sehr schön und nett. Aber wenn da nicht die Martha wäre, die doch eine berechtigte Forderung hat, die berechtigterweise irritiert ist. Und da lesen wir eben, Martha war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat, aber wir kriegen den Eindruck, in der Zwischenzeit kochten nicht nur die Töpfe, sondern Maria war auch ein bisschen auf 180. Sie war sauer, nicht nur auf Maria, sondern sie war sogar sauer auf Jesus. Wir lesen, sie war sehr beschäftigt. Das ist ein interessantes Wort. Und die meisten Deutschen übersetzen in dieser Richtung. Aber wenn man im Lexikon nachschaut, was das Wort bedeutet, dann hat es eigentlich noch eine andere Bedeutung, die in diesem Zusammenhang besser passt. Aber die einzige deutsche Übersetzung, die ich gefunden habe, die das sagt, ist die Neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas. Also selbst die haben hin und wieder was Gutes drinnen. Ich empfehle sie trotzdem nicht zu lesen, aber in dem Fall haben sie recht. Denn das Wort heißt wörtlich hin und her gerissen werden, in alle Richtungen gerissen werden und hat deshalb die Bedeutung des Abgelenktwerdens. Martha dagegen ließ sich durch viele Dienstleistungen ablenken. Und das passt in diesem Kontext viel, viel besser, als dass sie nur beschäftigt ist. Denn das Beschäftigtsein ist ja okay, das ist ja sogar notwendig. Aber sie hat sich ablenken lassen. Das heißt, sie hat erst auch zugehört und hat sich dann ablenken lassen. Durch etwas Gutes, Es geht hier nicht um gut oder schlecht, sondern es war gut, es war notwendig. Und trotzdem sagt Jesus, sie hat sich ablenken lassen. Ich denke, Satan gelingt es ja nicht sehr oft, uns durch etwas Schlechtes abzulenken. Wenn ich morgens meine Bibel lesen will, dann hat er es noch nie geschafft, mich durch ein pornografisches Heft abzulenken. Hauptsächlich deswegen, ich gar keins im Haus habe. Aber das würde er wahrscheinlich nicht schaffen. Aber er schafft es hin und wieder, mich durch ein gutes Buch abzulenken. Dass ich dann, dass mein Blick auf einen Artikel in einer Zeitschrift fällt, der ein interessanter Artikel, und dass ich den lese und am Schluss bleibt keine Zeit mehr, die Bibel zu lesen. Wie gesagt, es geht nicht um gut oder schlecht, sondern es geht um das Wichtigere, wie wir es gleich noch sehen werden. Sie sagt dann außerdem noch, Entschuldigung, da habe ich ja noch den Vers, dieses Wort im Negativ kommt in 1. Korinther 7, 35 vor und dort wird es ganz deutlich auch von den anderen übersetzt, wo Paulus sagt, ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Das ist das gleiche Wort, nur mit der negativen Vorsilbe. Martha hat sich ablenken lassen. Und sie kommt zu Jesus und sagt, kümmert es dich nicht. Wie sie die Frage formuliert, ist völlig klar, die Antwort hat ja zu lauten. Es hat dich gefälligst zu kümmern. So ähnlich wie die Jünger, als sie im Sturm waren und weckten Jesus und riefen, Lehrer, ganz wörtlich gleich, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Herr, es hat dich zu kümmern. Es kann dir nicht egal sein. Du musst was unternehmen, dass wir eben nicht untergehen. Und genauso Martha hier, Herr, du musst jetzt was tun, du musst eingreifen. Ich werde mit meiner kleinen Schwester nicht fertig. Die lässt mich hier schuften und du musst etwas tun. Denn, sagt sie weiter, meine Schwester hat mich allein gelassen zu dienen. Das heißt, auch da sehen wir, dass Maria am Anfang mitgearbeitet hat, dass sie mit bei den Vorbereitungen dabei war, dass sie nicht schon vorher, als eher Jesus kam, denn man fängt ja nicht erst dann an mit den Vorbereitungen, dass sie nicht vorher schon nur faul rumgesessen ist, sondern sie haben zuerst gemeinsam gearbeitet. Sie haben gemeinsam zugehört, aber dann haben sich die Wege getrennt. Dieses Alleingelassen kann man auch mit Verlassen oder Vernachlässigen übersetzen. Wir finden es in Apostelgeschichte 6, wo die Apostel die ganze Gemeinde zusammenrufen und sagen, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Da haben wir eine sehr ähnliche Situation. Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern es geht um Prioritäten. Dass sie nicht sagen, nein, die Witwen sind egal, ob die jetzt ihre Essensrationen kriegen oder nicht, das ist völlig nebensächlich. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist so wichtig, dass sie dort sogar dann 7 Diakone einsetzen, die voll des Heiligen Geistes sein mussten. Aber sie sagen, es geht nicht, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen. Das war ihr Auftrag. Und es geht also hier um Prioritäten. Lukas betont also hier den Kontrast zwischen der Jüngerin und der Dienerin. Das heißt jetzt nicht, dass Maria nie gedient hat, sondern es heißt nicht, dass Martha keine Jüngerin war. Denn wieder, wenn wir ins Johannesevangelium gehen, dann finden wir dort, dass die Martha eine der größten Aussagen in der Schrift macht. Die gleiche Aussage, die ein Petrus gemacht hat. Dass sie erkannt hat, dass Jesus der Messias ist. Aber hier stellt er das gegenüber und er macht das sehr drastisch. Er zeigt uns, die Martha sagt Jesus, was er sagen soll. Die Maria hört auf das, was Jesus sagen will. Das ist eine völlig andere Einstellung. Aber zugegeben, die Martha ist uns sehr sympathisch. sie ist uns, oder in dem Fall muss ich sagen mir, sehr ähnlich. Sie nennt Jesus zwar Herr, aber sie will ihn für ihre Pläne einspannen, statt bereit zu sein, zu tun, was er möchte. Trotzdem, obwohl sie hier anscheinend so negativ abschneidet, ist sie ein großes Vorbild. Denn sie macht eins, was wir leider auch manchmal nicht machen. Sie geht mit ihrer Wut, mit ihrem Groll zu Jesus. Sie hätte auch weiter in der Küche rumhauen können mit den Töpfen und sich ärgern und bitter werden und alles mögliche. Aber nein, sie geht zu Jesus. Und sie sagt ihm ehrlich, wie sie sich fühlt. Wir haben erst in dem Lied gesungen, an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Das hat Martha gemacht und das können wir auch von ihr lernen. Aber dann finden wir eben die Antwort Jesu, die Korrektur. Jesus soll hier den Schiedsrichter spielen zwischen Maria und Martha. Hätte sie gern. Aber das tut Jesus nie. Er lässt sich nicht vor den Karren der Leute spannen. Ein bisschen später in Kapitel 12 kommt ein Mann zu Jesus und sagt, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Das nur so weit, dass also nicht nur die Schwestern zanken, sondern auch die Brüder. Und Jesus geht überhaupt nicht darauf ein. Er ist nicht bereit, hier Schiedsrichter zu werden, sondern er deckt das eigentliche Problem auf. In dem Fall sagt er, nehmt euch in Acht, hütet euch vor der Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Es geht nicht um das Erbe, das ist nebensächlich, sondern die Habgier ist das Problem. Und so ähnlich ist es hier, dass Jesus nicht Stellung bezieht und sich auf eine Seite stellt, sondern er sagt, Martha, Martha, dieser doppelte Anspruch ist immer ein Zeichen von besonderer Zuwendung, besonderer Liebe. Und er sagt, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins. Maria hat das gute Teil gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus redet also nicht über ihre Arbeit. Er sagt nicht, du hast so viel zu tun, sondern er redet über ihre Einstellung. Es ist nicht falsch, beschäftigt zu sein, aber es ist falsch, sich Sorgen zu machen. Im Philipperbrief sagt Paulus ganz kurz und knapp und einfach, leicht verständlich, macht euch keine Sorgen. Und Jesus muss Martha sagen, dass sie sie in so vielen Sorgen hat. Und die Unruhe, das heißt auch erregt sein, verärgert sein, dass sie eben innerlich aufgewühlt war, dass sie eben sauer war. Und da sagt Paulus im Philipperbrief, tut das alles ohne Murren und langes Hin- und Herreden. Das heißt, es geht nicht um die Arbeitsteilung, sondern es geht um die Einstellung. Und das sehen wir ja auch, dass Jesus weder der Maria sagt, dass sie helfen soll in der Küche, auch nicht der Martha sagt, dass sie sich hinsetzen soll. Beide Aktivitäten sind gut, berechtigt, haben ihre Zeit. Sondern was zählt, ist die Einstellung. Martha hätte mit der richtigen Einstellung dienen können. Und umgekehrt, Maria hätte mit der falschen Einstellung zuhören können. Also nicht jeder, der sich hinsetzt und zuhört, ist automatisch deswegen hier ein positives Vorbild, sondern man kann tatsächlich aus falschen Motiven sich hinsetzen und nichts tun und aus Faulheit heraus. Nein, es geht um die Einstellung. Martha wird in Bezug auf ihre Sorgen korrigiert, nicht in Bezug auf ihr Dienen. Jesus sagt nichts über ihr Dienen. Und Maria wird für ihr Zuhören gelobt, nicht für ihr Sitzen. Und ganz nebenbei, das heißt ja nicht, dass Jesus irgendwie mit der Martha ein Problem hatte, sondern wieder in Johannes 11 heißt es ausdrücklich, Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Aber Martha zuerst. Es ist die Liebe Jesu, die hier durchkommt und nicht eben sein Mannsein und sein Nicht-Verstehen, was Hausfrauen alles leisten. Er sagt dann, eines ist Not. Andere Übersetzungen sagen, im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig, oder die Hoffnung für alle, nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Die Wahl ist also hier nochmal nicht zwischen gut und schlecht, sondern zwischen gut und besser. Mose musste sich entscheiden zwischen den Vergnügen Ägyptens und den Leiden mit dem Volk Gottes. Dort war es zwischen gut und schlecht. Das ist eine eindeutige Entscheidung. Oder Josua stellt das Volk vor die Wahl und sagt, wollt ihr den Götzen weiter dienen oder dem Herrn? Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Darum geht es also hier nicht. Sondern es geht hier um das eine, um das Entscheidende. Paulus sagt in Philipper 3,13, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Manche Ausleger sind der Meinung, dass es in dieser Geschichte darum geht, dass die Martha zu viel gemacht hat, dass sie hier ein Fünf-Gänge-Menü vorbereiten wollte. Und dass Jesus hier sagt, aber nee, eins hätte gereicht. Ist nicht ganz auszuschließen, weil es hier ein Wortspiel ist. Aber es muss trotzdem hier geistlich verstanden werden. Denn wenn er sagt, dass Maria das gute Teil, und das könnte man als Mahlzeit übersetzen, nicht von ihr genommen wird, dann ist also deutlich, dass es nicht hier darum geht, dass sie nur Eintopf hätte machen sollen, sondern dass es um was mehr geht. Psalm 119, und das könnte hier eine Anspielung darauf sein, Vers 57 sagt der Psalmist, ich sage, das ist mein Teil, o Herr, dass ich deine Worte befolge. Ich denke, die Geschichte ist manchmal für uns ein bisschen frustrierend, denn sie bleibt am Schluss offen. Jesus gibt uns keine praktische Lösung. Jesus sagt, wie gesagt, der Maria nicht, ob sie helfen soll oder nicht. Jesus geht auf das aus unserer Sicht eigentliche Problem überhaupt nicht ein. Ich denke, dass das gut so ist, denn jede Situation ist anders. Und wir wissen ja auch hier viel zu wenig vom Hintergrund. Hatten die noch Sklaven, hatten die Angestellte, war die Martha wirklich völlig allein und was ist der Hintergrund und so weiter. Das wissen wir alles nicht und brauchen wir auch nicht wissen, warum, weil es ja um geistliche Prinzipien geht. Es geht nicht darum, ob oder wie viel man in der Küche macht. Und es ist keine Abwertung und ich hoffe, nächsten Sonntag, dass Christel und ich weiß nicht, wer noch aller zuständig ist, dass sie eben nicht nur sitzen und Bibel lesen, sondern dass wir dann tatsächlich was zum Essen kriegen. Das ist also absolut keine Abwertung. Aber es sagt etwas über den Stellenwert des Hörens auf das Wort Gottes. In Lukas 8 hat Jesus schon gesagt, so habt nun Acht, wie ihr hört. Man kann hier jeden Sonntag eine Predigt hören. Und trotzdem kann es große Unterschiede geben. Denn es kommt darauf an, wie wir hören. Und dass es eben nicht nur beim Hören bleibt, macht Jesus dann wieder im nächsten Kapitel deutlich, als jemand die andere Maria, die Mutter Jesu, lobt und segnet. Und er sagt, ja, gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hören und danach leben. Es geht hier um Jüngerschaft. Es geht um das Hören und Dienen. Und es geht nicht darum, dass wir entweder eine Maria sind oder eine Martha, sondern wie jemand sehr treffend gesagt hat, wenn wir gute Marthas werden wollen, müssen wir zuerst gute Marias sein. Wir müssen zu Jesu Füßen sitzen und hören, damit wir dann so dienen können, wie es ihm wohlgefällig ist. Das wünschen wir uns alle. Amen.